Fangen wir an. Und zwar, ich weiß nicht, wer sich von euch erinnert an einen Gottesdienst, dreiviertel Jahr her, war im November, als wir von Schwarzensow wiedergekommen sind, da haben wir eine Botschaft mitgebracht, wir, damals so ältesten Jupsleiter, über eine Stelle in der Offenbarung, die uns damals die Gäste, die Ute, der Hartwig, sehr ans Herz gelegt hatten. Und wo ich dann später, das weiß ich selber nicht mehr genau, aber gehört habe, dass auch einige andere, die hier in der Gemeinde zu Gast waren, zum Beispiel der Mike Kimuli, genau auf dieselbe Stelle Bezug genommen hatten. Die Stelle steht in der Offenbarung 2 und es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Die könnt ihr wirklich aufschlagen, weil wir werden einige Male nochmal zu genau dieser Bibelstelle zurückkommen. Die steht also in Offenbarung 2. Ich lese schon mal komplett vor. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und deinen Leuchter um und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiden hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wenn ihr die Bibelstelle noch vor euch habt, also die Nachricht, die an die Gemeinde in Ephesus geht, fängt mit Vers 2 an, ich kenne deine Werke, und sie endet de facto mit Vers 6. Dies aber hast du, dass du die Werke der Nikolaiden hast, die auch ich hasse. Geht mal einfach davon aus, nachdem, dass eben, oder ich bin davon ausgegangen und ich würde euch das auch gerne so anlegen, das ist eine Botschaft, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat. In letzter Zeit immer wieder. Ich habe das zumindest so gesehen, einige andere auch. Und habe immer wieder darauf gedacht, was will uns Gott damit sagen? Also wenn das wirklich eine Gemeinde, eine Nachricht speziell an unserer Gemeinde ist, dann macht es Sinn, da mal ein Stück drauf rumzukauen, um rauszufinden, was wollte uns Gott denn damit sagen? Und das Erste, was mir, ich habe die bestimmt 20, 30 Mal oder wie auch immer durchgelesen, um irgendwie rauszufinden, was hat Gott auf dem Herzen, dass er uns diese Nachricht sendet. Und ich muss sagen, und da haben wir schon die erste Bibelstelle, die ich nicht weiß, wo sie steht, es steht ja geschrieben, dass in Christus verborgen sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und da Christus das Wort ist, könnte man noch sagen, dass manchmal in dem Wort die ganzen Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Strich leider Strich verborgen sind. Das heißt, man muss da ein Stück drauf rumklopfen, um die zu finden. Und genau das werden wir heute machen. Mal ein Stück auf diesem Ding rumklopfen, um so rauszufinden, was will uns Gott immer noch damit sagen und was sollen wir damit tun? Das Erste, eine interessante Reaktion, die ich an mir festgestellt habe und auch allen anderen, wir lesen die Stelle und lesen sie vielleicht mit als Nachricht an uns und das Erste, was die Aufmerksamkeit bekommt, während wir das lesen, ist Vers 4. Aber ich habe gegen dich. Wenn man die ganze Nachricht durchliest, dann muss man sagen, dass am Anfang sehr viele gute Dinge stehen und am Ende auch wieder gute Dinge stehen. Das blenden wir sofort aus und wir konzentrieren uns erstmal ganz stracks auf das, wo so Kritik ist. Also was Gott ja erstmal sagen will, ist, dass er am Anfang und am Ende sagen will, dass er sich über viele Dinge, die bei uns sind, sehr freut. Aber das haken wir schon mal ganz schnell ab und konzentrieren uns erstmal, da ist aber was, wo er sich nicht freut. Ich meine, es ist auch gut, weil das die Dinge sind, wo wir dran arbeiten müssen, aber es ist auch fair, wenn man sich die Nachricht als Ganzes anschaut, festzustellen, dass die Mehrheit der Aussagen da drin positiv sind. Und wenn wir das auf unsere Gemeinde beziehen, dass Gott positiv über unsere Gemeinde denkt. Das gilt es erstmal so festzuhalten. Nun ist es leider so, dass ich natürlich auch mich genau um diese Verse kümmern werde. Weil dort natürlich der spannende, der Knackpunkt steckt. In dem, was Gott gegen uns hat und was wir wohl nicht so richtig gemacht haben. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so sehr viel besser. Habe ja gesagt, mir geht das genauso, dass man die guten Dinge erstmal weglässt. Ja, die kennen wir schon und wir sind großartig und wunderbar und weiter im Text. Und jetzt kommen wir mal zu den Spannenden. Aber sei es drum, ich wollte das am Anfang wenigstens mal klar gesagt haben, dass in diesem Sendschreiben das Positive über die Gemeinde überwiegt. Und das andere nicht. Aber jetzt kommen wir mal zum anderen. Da geht es um die erste Liebe verlassen haben. Und ich habe so festgestellt, dass die Reaktion, die wir darauf haben, ist, ja klar, unsere erste Liebe, damals, wie das so war, und dann müssen wir zurück zu unserer ersten Liebe. Und das ist auch irgendwie menschlich, weil wir alle, also die schon mal verliebt gewesen sind, die wissen jetzt, von was ich rede, und die noch nicht verliebt gewesen sind, können sich freuen auf das, was noch kommt. Das erste Mal verliebt sein ist ultimativ. Das ist eine tief prägende Erfahrung im Leben eines Menschen. Verliebt sein, das ist das Ding schlechthin. Ne? Und unsere Sprache hat da so verschiedene wunderschöne Bilder dafür, so Schmetterlinge im Bauch oder den Himmel voller Geigen oder rosarote Brille. Und jeder weiß, was ich meine. Ne? Verliebt sein, da ist plötzlich alles andere um einen rum zweitens. Und es gibt nur noch denjenigen, in den man verliebt ist, der ist erstens. Und weil das für uns alles so eine große Erfahrung ist, die wir in unserem Herzen gemacht haben, deswegen, wir lesen das so und denken sofort, klar, das ist dort, wo Gott uns wieder hinhaben will. Wie das damals war am Anfang. Weil als wir die Beziehung mit Gott angefangen haben, die meisten, ich denke mal, alle von euch werden sich so erinnern an den Moment, da war das ähnlich. Da wird getauft, da wird neu geboren und plötzlich, da ist es ja noch gravierender, es kommt plötzlich auch eine neue Beziehung in unser Leben. Wie bei so einer, wenn man verliebt ist, da gibt es plötzlich eine Beziehung, die vorneweg nie da war. Und wenn wir wiedergeboren werden, gibt es auch in der Tat ganz plötzlich eine Beziehung, die so vorneweg nicht da war, nämlich die Beziehung zu unserem Vater. Und das ist eine umwerfende Erfahrung. Da gibt es plötzlich noch jemand, zu dem wir eine Herzensbeziehung haben können. Da gibt es einen Gott, der uns liebt. Und das sind Dinge, wo man dann sich ähnlich verhält am Anfang, wie wenn man verliebt ist. Es gibt erstmal nur das. Und man erzählt jedem, der das hören will, und auch dem, der das nicht hören will, was man für eine großartige Erfahrung man gemacht hat. Das führt dann bei einigen so hier und da zu ein bisschen Problemen familiärer Art. Aber das ist ähnlich. Und wir lesen das, wir lesen den Spruch und denken sofort, ja, so muss es sein, da haben wir gebrannt und so war das. Und mit denen ich mich unterhalten habe, die gleiche Reaktion, ja, da möchte ich wieder hin, da möchte ich wieder zurück. Wieder dieses Brennen haben im Herzen, diese Entschiedenheit, dieses Vorwärtsgehen. Klar, irgendwo nachvollziehbar. Was ich denke, was wahr ist, ist, dass das Gott so nicht gesagt hat, dass das so nicht hier drin steht. Weil, ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, wenn man dann später mal Verliebtsein durch Liebe ausgetauscht hat, dann kratzt man sich manchmal im Kopf und sagt, naja, es war schon schön, aber erstmal war ich ziemlich nervig gegenüber meiner Umwelt. Die haben das damals nicht so cool gefunden. Ich habe auch manche Dinge einfach nur Blödsinn. Total übermüdet, nachts um drei, noch zwei Stunden mit dem Auto oder mit dem Motorrad fahren, um zu dem oder derjenigen zu kommen. Denk mal, hallo. Na, so war das halt damals. Also, das Verliebtsein ist im Rückblick dann auch nicht mehr ganz so positiv. Da bleiben zwar die positiven Emotionen übrig, aber manchmal hat man sich auch wirklich echt ein bisschen daneben genommen. Also, dachte ich so, ist es das wirklich? Zurück zur ersten Liebe, also wieder dorthin, wo wir ganz am Anfang waren, als wir gestartet waren, das war so die erste Interpretation. Und ich glaube mittlerweile, dass Gott nicht will, dass wir zurück zu unserem ersten Verliebtsein mit Gott wollen. Das ist eine starke Aussage und ich werde es euch beweisen, warum ich das denke. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir wieder zurückkommen zu der ersten, zu dem ersten überschwänglichen Verliebtsein, das wir hatten, als wir neu geboren wurden. Warum? Also, fangen wir mal an. Das Erste, was es wert wäre, festzustellen, ist, dass zumindest in meiner Elberfelder Übersetzung das Wort zurück nicht vorkommt. Das steht nie hier. Ihr habt die Bibel noch aufgeschlagen, schaut es euch an. Es steht drin, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, wovon du gefallen bist, tu Buße und tu die ersten Werke. Hier steht nichts, dass wir zurückkommen sollen zu unserer ersten Liebe. Das steht nicht da. Was wir aber gemacht haben, ist dadurch, dass wir sowohl mit Liebesbeziehungen als auch mit der Liebesbeziehung zu Gott so eine starke emotionale Erfahrung damals gemacht haben, da rasten wir sofort in dieses Muster ein. Wir sind also, um mal einen Begriff aus dem Fußball zu verwenden, in die falsche Ecke geschickt worden. Das ist beim Elfmeter, wenn der Torwart nach links fliegt und der Ball dann nach rechts geschossen wird. Wir sind einfach, haben gedacht, das wird er schon meinen und ja, das muss es sein. So denkt nämlich ein Torwart, wenn er in die falsche Ecke fliegt, der springt schon los, noch bevor der Schütze geschossen hat, hoffend, dass er ahnt, in welche Ecke der Schuss gehen soll. Und dann ist er eben mit unter der falschen Ecke, ist er in die falsche Ecke geschickt worden. Wichtig ist, er hat sich selbst im Allgemeinen in die falsche Ecke geschickt. Weil es ist nie naheliegend, dass wenn er sieht, dass der Schuss nach rechts geht, dass ein Tormann wissentlicherweise nach links springt. Der springt nur deswegen nach links, wenn der Ball nach rechts geht, dass er schon angefangen hat, nach links zu springen, bevor er gesehen hat, dass der Ball nach rechts geht. Und dann kann er nicht mehr umdrehen. Also wer da Näheres dazu wissen will, es gibt Leute, die kennen sich mit Fußball dramatisch besser aus wie ich, aber so viel habe ich auch schon verstanden. Das ist das, wenn man in die falsche Ecke geschickt worden ist. Und wir sind mit diesen Dingen in die falsche Ecke geschickt worden. Wir stellen erstmal nochmal fest, dieses Zurück, das steht nie da. Und das war eigentlich auch das Erste, was mich sehr berührt hatte. Das Wort Zurück passt nicht zu unserem Herrn und Vater. Das passt einfach nicht zu seinem Wesen. Gott will, und ich habe extra noch in der Konkordanz nachgeschaut, es gibt Stellen, wo das Wort Zurück auftaucht in der Bibel, aber niemals in dem Zusammenhang geht geistlich zurück. Das passt nicht zu unserem Herrn. Was zu unserem Herrn passt, sind Aussagen, und da habe ich die Bibelstelle gefunden, Hannelore, das steht in Philipper 13, wo zum Beispiel Paulus sagt, ich vergesse das, was hinter mir gewesen ist, und ich gehe nach vorn. Bitte? Philipper 3, 13 sagt Paulus, die Einstellung, das, was hinter mir gewesen ist, vergesse ich. Das, was Vergangenheit gewesen ist, vergesse ich. Ich strecke mich nach aus, was dem vor mir ist. Und das ist so, wenn ich so in mein geistliches Auge, mit meinem geistlichen Auge auf Gott schaue, das ist das, was ich sehe. Das ist Gottes Wesen. Gott ist nicht derjenige, der rückwärtsgewandt ist. Wir sind immer so furchtbar rückwärtsgewandt. Und denken, das, was mal gewesen ist, das müssen wir wieder haben. Aber Gott ist anders. Gott will, dass wir nach vorn gucken. Philipper 3,13. Es gibt eine andere Stelle, die finde ich bestimmt, die steht bei mir rechts, links unten in den Jesaja. Moment. Jetzt muss ich noch ein bisschen suchen. Ja, Jesaja 43, Vers 18. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Das ist die Entsprechung im Alten Testament, was Paulus im Neuen Testament sagt. Gott ist ein Gott, der nach vorne denkt. Gott ist ein Gott der Zukunft. Gott ist kein Gott der Vergangenheit. Das führt übrigens zu der verblüffenden Erkenntnis, dass wir auch die Menschen der Zukunft sind und nicht die der Vergangenheit. Also wir sind die von morgen und nicht die von gestern. Wenn man manchmal so ein bisschen Zweifel hat, ist es gut, sich das mal im Kopf zu halten. Wir sind die von morgen und nicht die von gestern. Weil Paulus und auch Gott durch Jesaja gesagt hat, das, was vergessen ist, ist vergessen. Das, was Vergangenheit ist, Vergangenheit. Nach vorn geht's. Es geht nach vorn. Weil Gottes Wesen ist so. Gott will nichts, will nicht zurück. Und ich will euch das nochmal an einem Bild versuchen vorzumalen, warum das so ist. Warum Gott so denkt und warum wir ein Stück anders denken. Wenn wir so anfangen, so als Techniker ist man immer jemand, der so Diagramme malt. Und wir malen mal eins. So. Und das ist sozusagen die Zeit. Zeit. Und das ist sozusagen das Maß an Gnade, das wir haben können. Oder an Gegenwart Gottes oder an Gott in unserem Herzen drin. Keine Sorge, das ist, wird kein kompliziertes Bild. Also hier steht irgendwas mit Gnade. Ne? So. Und das fängt also irgendwann mal am Nullpunkt an. Das ist meistens mit der Bekehrung. Und was passiert ist, dass wir am Nullpunkt hier gleich mal so einen Sprung machen. Da geht's hoch. Das ist so die ultimative erste Erfahrung. Man wird getauft. Wow. Gott redet zu mir. Es gibt einen Geist, es gibt einen eigenen Geist. Ich kann zwar noch nicht alles verstehen, was das sagt, aber da ist irgendwas, was es vorneweg nie gab. Genial. Und das ist natürlich die ultimative Erfahrung, dass man am Anfang so einen Sprung macht. Und was dann passiert ist, dass das, was wir so erfahren haben, so im Laufe der Jahre, geht das so an der Seite weiter und bröckelt auch teilweise so ein Stück nach unten. Das geht nie auf Null. Überhaupt nie wahr. Wir sind nie weg von Gott. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass wir am Anfang mehr Feuer hatten von Herrn. Überhaupt keine Frage. So. Und dann lesen wir das, oh, erste Liebe verlassen und ja, da wollen wir eigentlich wieder hin zurück. Da wollen wir zu der ersten Erfahrung hin. Aber das ist nicht, was Gott meint. Warum nicht? Weil wir sehen genau von dem Punkt, wo wir jetzt sind, unsere Vergangenheit. Wir haben also so ein Fenster, was begrenzt ist, von dem geistlich, unsere geistliche Erfahrung startet mit unserer Bekehrung und endet in dem Moment jetzt, wo wir sind. Mehr haben wir ja nicht zu sehen. Das sind unsere Erfahrungen. Die Bibel sagt, hallo, das werden wir doch so ein Dings rausfinden, dass Gottes Wege höher sind und seine Gedanken höher sind wie unsere Gedanken. Der hat einen ganz anderen Blick auf unser Leben. Der sieht viel größer. Und was der sieht, ist, dass es hier hinten nach oben geht. Dass hier was ganz Größeres ist. Gottes Blickfeld über uns ist ein viel, viel größeres Fenster. Weil seine Gedanken eben größer sind wie unsere Gedanken. Und sein Blick auf unser Leben, natürlich unser ganzes Leben beeinflusst. Dass den Dinge ein Maß an Gegenwart Gottes, was in unserem kleinen Verstand und unserer kleinen Fantasie überhaupt nie reinpasst. Deswegen erklärt uns Gott das auch noch nicht, weil wir würden es ohnehin nicht verstehen. Aber ich glaube, weil ich dem Wort glaube, dass Gott noch Dinge in der Gemeinschaft mit ihm hat, von der wir uns jetzt nicht vorstellen können, was das ist. Aber Gott sieht das schon. Und weil der das sieht und weil das so viel mehr ist, wo wir bisher sind und seine Gedanken halt größer sind, sieht er das ganze große Bild. Und wenn wir jetzt mal schauen, dass wir vielleicht hier so ein Stück nicht mehr dort sind, wo wir ganz am Anfang waren, aber vor uns ist noch sonst was, dann macht das irgendwie Sinn, dass Gott sagt, na warte mal, ich will nicht zurück, ihr sollt nach vorn gehen. Weil vorn ist noch viel mehr. Zurück geht's nur maximal bis zu dem Punkt, bis zu diesem Maß an geistlicher Reife, bis zu diesem Maß an geistlichem Feuer, was ihr ganz am Anfang hattet. Aber das könnte noch viel mehr geben. Und das Einzige, warum ich Gott jetzt hier in dem großen Fenster ein Stück begrenzt habe, ist, dass hier meine Tafel zu Ende ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier noch viel, 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 viel weitergeht. Das ist, wie Gott uns sieht. Und wenn wir anfangen, Gottes Sicht auf unser Leben zu entwickeln, dann wissen wir vielleicht noch nie im Detail, was ja ganz am Ende alles kommen mag. Aber wir wissen zumindest, dass da noch Dinge kommen werden, von denen wir jetzt noch nicht so richtig wissen, wie sie sind. Was wir wissen, sind, dass sie ganz großartig sein werden. Das wissen wir schon. Warum? Weil die Bibel das sagt. Da gibt's die Stelle, die habe ich natürlich sofort im Kopf gehabt, im Korinther 13, 12 und Korinther 13, Vers 12. Das, was wir jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, in der Elberfelder steht, wie ich erkannt worden bin, eine gute Nachricht übersetzt auch manchmal, dann werde ich Gott oder werde ich die Dinge so sehen, wie Gott sie jetzt schon sieht. Das jetzt erkenne ich stückweise und dann werde ich erkennen, die Dinge, wie Gott jetzt sie sieht, ist das Bild von dem ganz kleinen Fenster, was nur unser Leben von jetzt rückwärts gewandt bis zum Beginn unserer geistlichen Existenz ist. Und Gott sieht das ganze Bild. Und deswegen, weil er das alles schon sieht, deswegen fällt es Gott nie ein, uns zurückzuschicken. Zurückzuschicken zur ersten Liebe. Der Blickwinkel ist entscheidend. Wo gehe ich hin? Gehe ich zurück oder gehe ich nach vorn? Und das ist einfach nie Gott. Also das ist nie mein Vater. Mein Vater will, dass es vorangeht. Und das ist so die biblische Aussage dazu. Jetzt kommen wir durch in den Sinn, Moment, wie ist denn das so mit Buße? Das Wort Buße kommt nämlich ja auch vor in dem in der Offenbarungsgeschichte. Buße heißt doch eigentlich zurückkehren. Nee, Buße heißt nicht zurückkehren. Buße heißt umkehren. Und das ist was anderes. Ich mache euch das mal vor, was der Unterschied zwischen umkehren und zurückkehren ist. Man nehme mal an, es gibt einen Weg hier drüben. Das ist Gott und das ist Sünde. Und jetzt gehe ich einen Weg in Richtung Sünde. Und dann gibt es einen Moment, wo ich das feststelle, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Ich habe jetzt erkannt, die Richtung geht nicht weiter. Also machen wir mal so, die Richtung geht nicht weiter. Jetzt stehe ich hier an der Wand. Jetzt gibt es zwei Varianten, was ich tun kann. Variante 1 ist, ich kehre zurück. Ich laufe rückwärts wieder zurück. Variante 2 ist, ich kehre um. Ich mache eine 180 Grad Drehung und laufe wieder zurück. Das ist der Unterschied zwischen umkehren und zurückkehren. Was bei Buße passieren soll, ist Umkehr, nicht Zurückkehr. Alles andere funktioniert auch nicht. Die Bibel wiederum sagt, wir sollen der Sünde fliehen, wenn wir sie denn mal erkannt haben, dass sie Sünde ist. Wie soll ich denn Sünde fliehen, wenn ich rückwärts laufe? Da ist die Geschwindigkeit ist hart begrenzt. Also bei mir zumindest. Man kann nicht so schnell rückwärts laufen. Das können nur Panzer, die können rückwärts so schnell fahren wie vorwärts. Menschen können das nicht. Wir müssen umkehren und unseren Blick dorthin wenden, die Bibel sagt dazu, zu den Bergen, wo meine Hoffnung kommt, und zwar auf Gott wenden. Das ist Umkehr. Gott will nie, dass wir zurückkehren. Wenn es ums Thema Buße geht, will er, dass wir umkehren. Das heißt, stehen bleiben, 180 Grad Drehung in die andere Richtung gehen. Und nebenbei, ich habe das jetzt so ein bisschen versucht als Weg, ich gehe den Weg Richtung Sünde und dann gehe ich den Weg zurück Richtung Gott. Und dann komme ich irgendwann an den Punkt vorbei, wo ich gestartet bin, und dann geht's weiter in die andere Richtung. Das ist übrigens auch die Chance, dass Buße ist ja nie nur in Heilen von irgendwas, was mal schiefgelaufen ist. Das ist nur ein erster Teil des Weges, bis ich wieder dort bin, wo ich mal gestartet bin. Buße ist meistens der Beginn eines Weges, der viel, viel weiter geht, wie das, wo ich ursprünglich mal gewesen bin. Jeder, der über eine innere Sache wirklich Buße getan hat in seinem Leben, wird feststellen, dass er mit Gott viel, viel weiter geht, als was er vorneweg sich gedacht hat. Wenn er nur zurückgehen würde, ist dort wieder Schluss, wo er ursprünglich mal begonnen hat. Das funktioniert so nie. Ein weiterer Punkt dazu ist, wir sind dann auf dem Weg irgendwo. Was Gott wirklich interessiert, ist nicht, wo wir gerade stehen, sondern was für Gott ganz entscheidend ist, ist, in welche Richtung unsere Nase zeigt. Das ist entscheidend. Wenn unsere Nase in Richtung Sünde zeigt, dann ist das, was Gott nie gefällt. Wenn unsere Nase in Richtung Gottes Heil zeigt, dann ist das, was Gott gefällt. Und dann ist dort, wo wir gerade stehen, also ob wir kurz vor der Wand umgedreht sind, oder ob wir jetzt schon wieder 20 Jahre in die richtige Richtung gelaufen wurden, ist zweitens. Erstens ist die Richtung unserer Nase. Das ist nochmal so ein kleiner Exkurs zum Thema Buße, weil das Wort Buße hier drin vorkommt. Das heißt, zwischen Umkehren und Zurückkehren ist ein wesentlicher Unterschied. Und bei dieser Stelle hier kommt es auf diese Kleinigkeiten an. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Es gibt auch eine Stelle, sagt Paulus, wo er sagt, ich renne zum Herrn. Das kann ich nie machen, wenn ich rückwärts gehe. Also ich kann weder fliehen noch auf jemanden zurennen, wenn ich das rückwärts mache. Das funktioniert nie. Also da könnte man jetzt eine Menge Fantasie walten lassen, was passiert, wenn ich auf jemanden rückwärts zurenne. Das gibt dann meistens kracht's aneinander, weil man ja nicht sieht, wo man hinrennt und. Also entscheidendes Umkehr und Zurückkehren. Gott, nichts zurückkehren. Umkehr. 180 Grad Drehung, in die andere Richtung laufen. Und dann komme ich irgendwann an dem Punkt vorbei, wo ich mal gestartet bin. Und dann will ich dorthin, wo es weitergeht. Wo noch mehr Früchte hängen. Weil es noch sehr viel, sehr, sehr, sehr viel mehr gibt, was Gott von uns will. Wir zurück zum Text. Es steht auch immer noch da, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ja, also wenn das nicht heißt, dass wir zurückkehren sollen zu dem Zeitpunkt, wo wir ganz verliebt waren und der Himmel voller Geigen, wahlweise rosa-rote Brille oder wie immer man das nimmt. Na, was meint's denn dann? Was meint es dann? Und zu diesem Zwecke habe ich mal harte Geschütze aufgefahren und im original griechischen Urtext nachgeschaut, was denn dort wirklich steht. Und im griechischen Urtext, da gibt es also eine Interlinear, das ist das, was ich mir da mal ausgedruckt habe. Das lest also jetzt nicht komplett griechisch vor, erstens, weil ich es nicht kann und zweitens, erstens, weil ihr es nicht versteht und zweitens, weil ich auch nicht kann. Das Schlüsselwort an der Stelle heißt Proten. Proten. Oder wie immer die das aussprechen wollen. Proten. Keine Ahnung. Also Proten steht da. Das ist das Wort, was dort für erste Liebe steht. Oder für erste. Entscheidend ist eigentlich das mit dieser ersten. Und dann gibt es so eine Erklärung, was denn dieses erste heißt. Kommt übrigens 100, dieses Wort kommt 149 Mal im Neuen Testament vor. Das würde euch jetzt wenig interessieren, mich auch nicht. Entscheidend ist, was es bedeutet. Und es bedeutet, der oder das Erste in Zeit oder Raum. Oder in einer Reihenfolge von Dingen oder Personen. Der Erste in Rank, wie heißt das hier? Ja, nee, Rank, das ist bei der Armee, die haben ja Rang, ja, der Erste in Rang, Einfluss oder Ehre. Dann steht hier der Chief, das ist also der Boss, oder Prinzipal heißt also auch Boss. Also der Erste in Zeit oder in Rang, in Ehre oder in Einfluss. Ah, und jetzt lesen wir den Satz mal nochmal ganz anders. Nehmen wir mal an, in erste Liebe steht nicht die erste, wo wir immer denken, die allererste Liebe meines Lebens, sondern jetzt lesen wir das mal, die wichtigste Liebe, die Liebe, der die meiste Ehre gehört. Und plötzlich kriegt das einen ganz anderen Sinn. Ne? Jetzt reden wir nicht mehr über, jetzt denken wir plötzlich nicht mehr an das Verliebtsein, sondern wir denken, aha, an das, wo in meinem Herzen die allererste Liebe ist. Ihr merkt es schön, das hat irgendwas mit diesem Satz zu tun, mit diesem Ehrenplatz. Komme ich noch dazu. Das ist der Trick. Wenn wir das jetzt anders lesen, dann wird die Aussage dieser Bibelstelle eine ganz andere. Keine Geigen mehr, nichts Rosa-Rotes, sondern es geht hier um Wichtigkeit. Es geht um Ehre. Es geht um Rangfolge. Lesen wir mal anders. Ich habe gegen dich, dass du deine wichtigste Liebe, deine allererste, deine höchste verlassen hast. Klingt doch nicht gerade schön, ne? Aber ist zumindest was, womit wir unter Umständen ein bisschen mehr anfangen können. Um jetzt ein Stück mehr zu verstehen, was denn das meinen könnte, müssten wir mal ein Stück mehr drüber lernen, was denn die Gemeinde in Ephesus war. Ich meine, ursprünglich ist es an die Gemeinde in Ephesus geschrieben worden. Und die Gemeinde in Ephesus, über die Gemeinde in Ephesus wissen wir eine ganze Menge. Und zwar aus der Apostelgeschichte. Wir wissen aus der Gemeinde in Ephesus, dass dort Paulus fast 3 Jahre gelebt und auch gearbeitet hat. Wir wissen aus Ephesus, interessanterweise gibt es eine Stelle, dass bevor er nach Jerusalem geht, um in Gefangenschaft zu gehen, er die Ältesten der Gemeinde in Ephesus nochmal zu sich zitiert hat, um sich von ihnen zu verabschieden. Das kann uns eine Idee geben, wie nahe die Gemeinde in Ephesus an Paulus sein Herzen gewesen ist. Dort hat er richtig investiert gehabt. Und man könnte vermuten, dass es ihnen in den 3 Jahren auch gelungen ist, dort solide Grundlagen zu legen. In Ephesus. Wir wissen aus der Apostelgeschichte weiterhin, da geht es jetzt mal darum, so die Lebensumgebung der Epheser so ein Stück zu verstehen. Und da gibt es eine interessante Stelle, und Moment, die suche ich mal raus, die hat mich wiederum beeindruckt. Die ist, das muss ich mal gucken, und zwar muss um die 20 rum sein. Und das ist Niki. Aufruhr in Ephesus. Und zwar beginnt das Ganze, das müssen wir jetzt nicht durchlesen, ich erzähle es, aber nur, dass ihr es, wenn ihr es nochmal selber nachlesen wollt, das beginnt Apostelgeschichte 19 ab Vers 23. Was uns dort erklärt wird, ist, dass Ephesus nie irgend so ein Kaff am Rande der Welt war, sondern das war ein Platz, wo ein ganz wichtiger Tempel stand, nämlich der Tempel der Artemis. Wer immer jetzt die Artemis war, das müssen Sie analysieren, auf offensichtlich war es eine heidnische Göttin. Wir lesen dann auch, dass der Tempel dort ist, weil da ihr Bild vom Himmel gefallen ist. Verschüttlich ist da mal ein Meteorit runtergekommen und der sah so ein bisschen aus wie ein Gesicht. Und da haben die gedacht, ah wunderbar, das ist das Bild der Göttin Artemis, stellen das in den Tempel und beten das jetzt an. Gleiches Spiel ist übrigens mit dem schwarzen Stein in der Kaaba in Mekka. Das ist auch ein Meteorit, der mal vom Himmel gefallen ist, halt schwarz ist. Und dann haben sie da ein Heiligtum drum gebaut, um diesen schwarzen Stein, der da vom Himmel gefallen ist. Das ist aber auch für uns eigentlich nicht wirklich wichtig. Interessanter ist, dass um diesen Tempel rum sich offensichtlich ein florierendes Leben entwickelt hat. Ja, es gab da Silberschmiede, die da irgendwelche kleine Mini-Artemisse verkauft haben und da gut davon gelebt haben. Das war damals auch schon so wie heute. Vom Tourismus lässt sich's immer gut leben. Ja, und da kommt Pilger und da sitzt das Geld ein bisschen lockerer und da ist also echt was da. Man kann sich so ein bisschen in Gedanken vorstellen, da gab's also, wenn die Pilger dann kommen, wollen die ja nie nur ihre Plastik- oder damals Silberartemisse kaufen, sondern die wollen noch ein bisschen unterhalten werden, da gab's bestimmt auch Theater, da gab's ein, heute würde man sagen, ein reichhaltiges kulturelles Leben in dieser Stadt. Das war also durchaus ein zivilisierter Ort. Das war nie so ein wildes Dorf, wo Kühe durch die Gegend getrieben wurden und es war auch nie Jerusalem, wo sich alles um die Heiligkeit Gottes im Tempel gedreht hat. Das war also ein Ort, der unserer Lebensumgebung ziemlich nahe kommt. Na gut, reichhaltiges kulturelles Leben und Zwickau sind jetzt vielleicht zwei Dinge, die nicht ganz aufeinander passen, aber im Vergleich zu irgendeinem Dorf, ne? Es gibt Gaststätten, es gibt gutes ausländisches Essen, es gibt auch mal Theater, es gibt Kino und dergleichen mehr. Wir wissen zum Beispiel auch, dass dort die Handwerker gut organisiert waren. Die haben also ihre Interessen vertreten. Heute würde man das Gewerkschaften nennen. Aber die waren dort interessiert und deswegen die Geschichte mit dem Aufruhr ist, dass die plötzlich Angst bekommen haben, dass ihr Geschäft nicht mehr so gut läuft. Und wie das immer so Interessenvertreter von Industrie, das ist übrigens die Gewerkschaften, die sind da nicht schlechter und nicht besser wie die Industrievereinigung, dann kommen die immer nie als erstes auf die Idee, was können wir anders machen, sondern erstmal aufschreien, heute nach Subventionen und damals, Staat muss es richten. Kam mir irgendwie, dachte ich, ja, genau so wäre es heute auch. Also wenn jetzt hier so ein florierendes Tourismusgewerbe wäre und irgendjemand würde uns das streitig machen, was wäre die Reaktion der Gewerbentreibenden auf den Einkaufsstraßen in Zwickau? Staat muss es richten. Die sind wie wir gewesen. Hat mich tief beeindruckt, weil wir haben immer so eine Vorstellung, dass damals vor 2000 Jahren, das ging da rund und da war Rechtlosigkeit und die haben nur aufeinander draufgehauen und es war nur Krieg. Nee, nix war wie Krieg. Das war wie heute. Es gibt noch eine zweite Stelle, die das auch nochmal belegt und die lese ich mal vor. Also die Geschichte geht dann so, dass diese Gewerkschaft der Silberschmiede erstmal ordentlich Randale gemacht hat. Dann hat sie eine große Menge gefunden, die sich denen angeschlossen haben. Ich vermute mal, viele von denen haben gar nicht gewusst, worum es geht. Es ging ja gar nicht um ihre eigenen Interessen, aber haben es noch mitgeschrien. Also so Berufsdemonstranten, die gab es damals also auch schon. Sie sehen, es ist wie heute. So, es gab also auch die Berufsdemonstranten und die haben da nur Stress gemacht. Es steht da, dass die wohl an die... Moment. An die 2 Stunden oder sowas vor sich hingeschrien haben. 2 Stunden haben sie geschrien, groß ist die Artemis der Epheser. Weil so manchmal so Fernsehen guckt, da sieht Leute, die da auch so lange demonstrieren, die kommen auch aus derselben Gegend. Irgendwie ist das alles ein bisschen spannend. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Interessant ist, dass dann der Stadtschreiber kommt. Und der liest denn die Leviten. So. Als aber der Stadtschreiber die Volksmenge beruhigt hatte, spricht er, Männer von Ephesus. Welcher Mensch ist, der nicht wüsste, dass die Stadt der Epheser eine Tempelhüterin der großen Artemis ist? Da dies nun unbestreitbar ist, ist es nötig, dass ihr ruhig seid und nichts Übereiltes tut. Das könnte auch von unserem Rathaus gesprochen worden sein. Denn ihr habt diese Menge hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch unsere Göttin lästern. Wenn nun Demetrius und seine Gilde der Kunsthandwerker jeweils etwas gegen sie haben, so werden Gerichtstage gehalten und es sind Statthalter da, mögen sie einander verklagen. Wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Das war damals ein Rechtsstaat. Was der gesagt hat, ist, also erstens, wenn ihr ein Problem miteinander habt, gibt es Zivilgerichte. Dort gibt es ein Gericht, da könnt ihr danach klagen, könnt Rechtsanwälte euch holen und die Rechtsanwälte werden dann das für euch vor Gericht mit entsprechenden Berufungsinstanzen ausfechten. Dass es übrigens damals Rechtsanwälte gibt, nebenbei lesen wir dann auch in dem Prozess von Paulus, da tritt nämlich auch ein Rechtsanwalt auf. Ist mir erstmal klar geworden, dass Rechtsanwalt schon eine sehr alte Berufsgattung ist. Also da gibt es erstmal Zivilgerichte. Wenn man sagt, wenn man was untereinander hat, gibt es Zivilgerichte. Und es gibt ein Petitionswesen. Also wenn ihr was habt, was prinzipiell, was ihr nicht gegeneinander habt, dann gibt es eine gesetzliche Versammlung und dort könnt ihr das einreichen. Als Problem. In der DDR hieß das Eingabewesen. Jetzt heißt das Petition. Also wenn man jetzt ein grundsätzliches Problem mit der Bundesrepublik hat, dann darf man an den Bundestag einen Brief schreiben, eine Petition. Und mittlerweile kann man da auch Leute finden, die das gemeinsam mit unterschreiben. Das ist das, wie das nun mal in einem Rechtsstaat funktioniert. Und genauso war das damals. Heißt also, wir wollen ja jetzt nie über das, über die Rechtssituation in Ephesus reden, die Epheser haben in einer Umgebung gewohnt, die ziemlich ähnlicher war unserer. Die haben sich von uns nie sonderlich unterschieden. Die waren nie am Rand eines kriegerischen Volkes, das jeden Morgen einer kam und überfallen hat. Die haben in einer zivilen Stadt gewohnt, mit soliden Einnahmen aus dem Tourismus. Es war alles wohl organisiert. Die Interessen waren gegeneinander abgesteckt. Da gab es also die Gewerkschaften von denen und da gab es bestimmte welche, die gegen die aufgetreten sind. Es war vom Prinzip her wie heute. Ein Grund mehr zu glauben, dass das, was der Geist, den der Gemeinde in Ephesus sagt, auch irgendwas mit uns zu tun haben könnte. Worauf will ich hinaus? Warum ist das so entscheidend, dass das irgendwie das Gleiche ist, was mit uns, also wie wir jetzt leben? Es ist die Gefahr der Ablenkung. Was wir mittlerweile merken ist, dass unser Leben in vielen Dingen ganz schön kompliziert geworden ist. Es gibt eine Menge Dinge, die zusätzlich zu dem, was Reich Gottes ist, noch in unserem Leben in Einfluss haben. Arbeit, Familie, Sport, Vereine, die letzte Gasabrechnung und die Möglichkeit, durch irgendeinen Wechsel eines Anbieters Gas zu sparen. Gleiches gilt für Telefone und anderes. Rabattmarken und da könnte ich noch weiter reden. Ne? 400 Fernsehprogramme und. Es gibt also viele Dinge, die uns ablenken. Und die als zusätzliches Angebot auf dem Marktplatz der Unterhaltungsmöglichkeiten auftreten. Und genau das war in Ephesus auch so. Da gab es viele Dinge. So, und was jetzt passiert ist, ist das, was ich denke, was wir sehr gut nachvollziehen können. Es gibt die wichtigste Liebe und es gibt eine ganze Menge andere Dinge. Und die Gefahr besteht, dass irgendwann was anderes da ganz oben, auf diesem Platz ganz oben sitzt. Das heißt nicht, dass Gott plötzlich aus unserem Leben verschwunden ist. Das ist überhaupt nicht wahr. Wir gehen weiter zum Gottesdienst. Wir haben weiter sogar vielleicht regelmäßig eine stille Zeit mit Gott. Wir sind immer noch begeistert. Aber es gibt andere Dinge, die eben dort in unserer Lebensumgebung auch sind. Und das sollen sie auch sein. Das ist ganz normal. Die aber in der Rangfolge, da komme ich, das ist wieder dieses Wort mit dem, über die Gemeinde gekommen sind. Das ist der Punkt. Also es ist total in Ordnung und immer normal und es wird auch gar nicht denkbar, dass in unserem Leben verschiedene Dinge sind. Wir haben alle Familie, wir haben alle Arbeit, wir haben alle Dinge zu tun und dann gibt es auch das Reich Gottes. Aber es gibt eine Rangfolge in diesen Dingen. Und die Rangfolge ist die, die dort steht. Nämlich, dass der Herr den Ehrenplatz über allen anderen hat. Und ich denke, also ich weiß das zumindest von meinem Leben, da ist das so, dafür gewesen, oder es ist ein definitiver Kampf, dass andere Dinge diesen Ehrenplatz streitig machen und teilweise diesen Ehrenplatz mit besetzt haben. Das sind nicht Dinge, die große Sünde sind, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht, die Dinge selber sind nicht Sünde, aber wenn sie an den Punkt kommen, wo der Ehrenplatz ist der Gott und irgendwo steht, ja, dass nur Gott, das steht hier näher, aber das wissen wir ja auch, über alles andere ist Gott erhoben und hat den Ehrenplatz. Und sobald das nicht mehr der Fall ist, sobald es andere Dinge gibt, die dort oben ihren Platz haben, und ich sage gleich, wie das in der Realität passiert, dass ihr das wirklich auch versteht, dann sind wir im roten Bereich. Dann ist das, wo ihr sagt, hallo, ihr habt eure wichtigste Liebe verlassen. Das heißt, ihr habt sie nie verlassen, sie ist aber nicht mehr eure wichtigste Liebe. Sie ist jetzt eine von verschiedenen Prioritäten in eurem Leben. Und das, glaube ich, ist das, wovor uns Gott warnen will. Ja. Passt auf, das ist das, wovor die Gemeinde in Ephesus warnen will, passt auf, es gibt so die verschiedenen Dinge, die Kompliziertheiten des Lebens, die Gerichtsverfahren, die Interessenvertretung, wie auch, aber es ist immer sein mal in unserem Leben. Und die haben die Tendenz, an diesen Platz zu kommen, an diesen Ehrenplatz, den Platz, der über den anderen steht, der nur Gott zusteht. Merkt, das ist was ganz anderes wie das ursprüngliche Verliebtsein. Das ist das, der den zusteht. Wie macht sich das, wie geht das jetzt ganz konkret? Wie gesagt, wir sind immer noch Menschen, die Gott lieb haben, wir sind immer noch Menschen, die regelmäßig in Gottesdienst gehen, welchen Jups gehen. Jedes Mal. Und wir denken vielleicht auch noch, ja, Gott ist unser Ehrenplatz. Wir singen das ja auch, wir haben es alle heute früh gesungen. Es gibt einen entscheidenden Moment, wo das ganz offensichtlich und klar wird. Und das ist, wenn es einen Konflikt gibt. Meistens bei uns einen zeitlichen Konflikt. Zwischen dem einen und dem anderen. Und dann treffen wir eine Entscheidung. In die eine oder in die andere Richtung. Und diese Entscheidung ist davon bestimmt, was bei uns in der Priorität höher liegt. Ganz normal. Wenn ich an einem Freitagabend Sportverein hab und jups. Und ich entscheide mich für Sportverein, dann ist ganz offensichtlich, dass mein Sportverein eine höhere Priorität hat wie mein Jups. Gut, das Problem haben wir jetzt vielleicht ein bisschen dahingestellt, aber ich erinnere mich zum Beispiel an was ich gehört habe in den letzten Wochen. Also ich hatte in dieser Woche so viel zu tun, ich konnte Freitagabend in den Jups kommen. Merkt ihr das? Das können alles Dinge sein, die irgendwo ihre Berechtigung haben, aber wenn ich die ganze Woche so viel zu tun habe, dass Jups dann Nummer 2 wird. Oder ich muss mich mal von der Woche ausruhen und ich kann den Sonntag mal weglassen. Ich komme dann leider dazu, dass das so absolut nie ganz richtig ist. Aber an diesen Punkten, wo wir eine Entscheidung treffen zwischen dem einen oder dem anderen, dort wird ganz offensichtlich, wie unsere Prioritätsliste ist. Was oben drüber steht, was unten drunter ist. Wie wichtig ist das eine, wie wichtig ist das andere? Ganz praktisch und ganz konkret. In den Situationen, wir treffen eine Entscheidung. Und auch die, die denken, dass sie keine Entscheidung treffen, sie treffen immer, wenn es zu einem Konflikt kommt, eine Entscheidung zwischen A und B. Immer. Kleiner Tipp am Rande, wenn wir die Entscheidung nicht aktiv treffen, dann wird sie im Allgemeinen getroffen von jemand anders. Und dann wird sie im Allgemeinen zu unserem Ungunsten getroffen und im Allgemeinen nicht dazu getroffen, Gott an erster Stelle zu stellen. Also sehr, sehr häufig passiert uns das nie, indem wir uns ganz bewusst entscheiden, nee, also Gemeinde ist zweitens. Reich Gottes ist zweitens, sondern wir entscheiden uns nie bewusst dafür, dass Reich Gottes erstens ist und damit wird es automatisch zweitens. Weil das andere dann laut schreit. Ganz praktisch. So, und jetzt ist der Punkt, wo ich bis Anfang des Gottesdienstes noch am Grübeln war und dachte, na, so ganz praktisch, so funktioniert es ja nicht. Weil ich könnte ja immer Reich Gottes daneben setzen. Gut, wir haben nicht immer Gottesdienst, wir haben vielleicht nicht immer Jups, wir haben nicht immer Gemeindegebet, aber ich kann eigentlich immer Bibel lesen. So, wenn ich das jetzt ganz praktisch und wie es geschrieben steht, nehmen würde und sagen, okay, jedes Mal muss ich eine Entscheidung treffen, tue ich jetzt frühstücken oder ein Wort Gottes lesen. Und dann treffe ich die Entscheidung für Frühstück, habe ich mich für meinen Körper entschieden und nicht für das Reich Gottes, das funktioniert ja nie. Also da merkt man sofort, also irgendwas ist hier faul, so kann es nicht sein. Und es gibt ja auch Dinge, wo wir uns für Familie entscheiden und ganz offensichtlich die, die Ernährer ihrer Familien sind oder überhaupt arbeiten müssen, müssen sich ja für ihre Arbeit teilweise entscheiden. Das ist ja ganz normal. Und das war so ein bisschen mein Sinn, wie geht denn das so ganz praktisch? Weil ich habe nie, also habt ihr schon mal den Gedanke gehabt, ich habe jetzt genug Bibel gelesen oder ich habe jetzt zu viel Bibel gelesen? Wir haben immer zu wenig Bibel gelesen. Immer. Na? Wir haben immer zu wenig im Wort Gottes verbracht, was auch stimmt, wenn man sich überlegt, was mal alles noch vor uns ist. Also wir sind ja immer noch so in der Anfangsphase. Wir haben immer zu wenig. Wie ist es denn nun konkret? Und die Schlüsselstelle steht in diesem Wort Ehrenplatz. Jetzt überlegen wir doch mal, in Ehrenplatz, es gibt einen Raum. Und dann gibt es einen Ehrenplatz. Und jetzt, Ehrenplatz ist meistens damit verbunden, also der Ehrenplatz ist so lange nichtig, bis jemand da drauf sitzt. Bei Ehrengast. Sagen wir mal so. Also der Ehrengast in unserem Herzen soll Jesus sein. So. Und jetzt überlegt euch die Situation. Jeder hat es schon mal erlebt. Man kommt in irgendeinen Raum und dann gibt es so einen ganz wichtigen, der dann kommt. Sitzt meistens vorne. Großes Raunen oder Ruhe, je nachdem. Geht durch den Raum, wenn der oder diejenige reinkommt. Das ist so der Ehrengast. So. Und jetzt, was tun wir? Ich meine, diejenigen, die sich darum kümmern, dass es was zu trinken gibt, die holen das trotzdem noch. Also jetzt nicht, dass plötzlich alle stehen bleiben und sagen, es kommt der Ehrengast, jetzt nur noch er. Und jedes Wort von ihm muss ich mitnehmen und ich darf nichts anderes machen. Ich darf jetzt wieder aufs Klo gehen, mich um meine Kinder kümmern. Nix. Das ist ja nie so. Aber ihr merkt, wir benehmen uns in dem Moment anders. Wenn so ein Ehrengast im Raum ist oder vielleicht gar, wenn ein Ehrengast bei uns zu Hause ist, benehmen wir uns anders. Der hat eine Priorität, die andere Dinge in dem Moment eben gerade mal nicht haben. Und wenn ich dann zur Nachtschicht muss, auch wenn der Ehrengast da ist, muss ich zur Nachtschicht. Wenn ich es aber irgendwie meckern kann, nicht zur Nachtschicht zu müssen, gehe ich nicht zur Nachtschicht. Das ist der Unterschied. Das heißt, es gibt hier keine harte Regel und sagen, also, Gott, Ehrenplatz, also die erste Liebe, die ganz oben ist, die hat jetzt immer Priorität und alles andere ist zweitens. Und immer wenn es zu diesem Entscheidungspunkt kommt, werde ich mich für Bibellesen entscheiden. Da werde ich ganz schnell verhungern. Es geht um das Ehrenplatzding. Es geht darum, ich bringe dem Ehrengast die nötige Ehrfurcht entgegen und die anderen Dinge ordnen sich dann in einer ganz normalen Art und Weise unter. Weil wenn wir das nicht machen, dann sind wir auch ganz schnell in der Gesetzlichkeitsecke. Oh, ich habe jetzt hier nie so und so viel gemacht, jetzt ist Gott wieder böse mit mir. Das ist ja auch nie wahr. Man sieht also, das ist jetzt nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Ich bin entweder, ist Gott immer meine erste Liebe, oder ich habe hier völlig versagt. Das ist nie wahr. Das geht so Stück für Stück. Und das kommt auch durch die Hintertür, dass andere Dinge plötzlich diesen Ehrenplatz streitig machen. Die setzen sich dann erstmal im Bild gesprochen mal so kurz an der Ecke und verschwinden wieder. Das nächste Mal bleiben sie ein bisschen länger sitzen und testen das so langsam an. Wie lange es denn geht. Noch ein Stück mehr, dann schubsen sie mal so ein kleines Stück. Dann rutscht der auf dem Ehrenplatz, ist ein Stück zur Seite. Weil Jesus ist ja auch ein Gentleman, also der beharrt dann, manchmal denke ich leider, nicht auf dem Platz, sondern der lässt sich in der Tat zur Seite schieben von den anderen Dingen. Und wenn das einmal mit dem kleinen Schubser geklappt hat, dann kommt schon ein größerer Schubser und irgendwann stellt man fest, ups, da sitzt ja was ganz anderes. Und Jesus ist eine Runde tiefer gesetzt. Der sitzt jetzt im Publikum. Und das ist was, wo ich mich zumindest wiedergefunden habe. Ich dachte, ja, es kommt in der Tat vor, sehr häufig, dass Jesus bei mir im Publikum sitzt und andere Dinge diesen Platz eingenommen haben. Vielleicht noch nicht 100%, aber da sitzen Leute, die dort nichts verloren haben. Und das, dieses Ding vermute ich, dass es in Ephesern auch so gegangen ist. Das passiert Menschen, die in Leben leben, so wie wir, mit ganz vielen komplizierten Dingen, wo alle möglichen Leute schreien und sagen, ich will, du musst aber, und hier müsstest du doch eigentlich auch mal, und Eltern aktiv, was es alles geben mag. Nee, Elternsprecher heißt es jetzt. Gibt's eine ganze Menge Dinge. Und da müsste man doch eigentlich auch, und da muss ich Verantwortung übernehmen, und das ist alles an sich einzeln gesehen in Ordnung. Weil mehr ist auch Sport treiben oder sowas, das ist alles einzig in Ordnung. Aber wenn das dort die letzte Stufe erklimmt, zu dem Platz, wo es nie hingehört, dort wird es ein Problem. Und das ist offensichtlich den Ephesern passiert. Und ich denke, dass das auch in vielen unserer Leben, also in meinem definitiv so ist. Und das ist das, was uns Gott hier gesagt hat. Das ist die erste Warnung. Ich habe gegen dich, dass dein Ehrenplatz, dass ich nicht mehr immer auf deinem Ehrenplatz sitze. Übersetzt. Ich habe gegen dich, dass du deine erste, wichtigste, höchstgeehrteste Liebe nicht mehr dort hast, wo sie ist. Was denkt nun Gott, was wir damit machen sollen? Steht in Vers 5. Ganz einfach. Manchmal Bibel sehr simpel. Nächsten Vers sofort Antwort. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Der erste Schritt ist, dass man sich erstmal klar wird, wo ist denn hier das Problem? Denke mal nach. Ich komme nochmal auf das Bild zurück mit dem Buße tun. Ich laufe in eine Richtung, die falsch ist. Und der erste Schritt ist, stehen bleiben. Moment mal, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Stehen bleiben, nachdenken. Erkennen. Sinn von Erkennen, von Nachdenken ist, ich erkenne etwas. Und dann drehe ich mich rum, also ich gehe nicht zurück, sondern ich kehre um, tue Buße, das ist nichts weiter als der biblische Begriff für umkehren. Also ich kehre um und ich tue die ersten Werke. Da kommt bei dem Wort Werke, kommen bei uns sofort diese ganzen kleinen Bilder von Werkgerechtigkeit und jetzt müssen wir was tun, damit wir gerecht sind und, oh, und ganz schlimm raus. Also das erste bleiben wir erstmal an, ich muss das erkennen, dass das so ist. Und ich denke manchmal so, das Minimum, was wir uns selber und vielleicht auch Gott schuldig sind, ist ein bisschen Ehrlichkeit in dem Thema. Also was ich denke, was Gott noch mehr hasst, wie dass wir auf den falschen Weg gehen, ist, dass wir noch heucheln, dass wir auf den richtigen Weg gehen, obwohl wir auf den falschen Weg gehen. Das ist dann sozusagen ein Doppelfehler, nennt man das dann im Tennis. Also der erste Schritt ist erstmal zugestehen, ja, hier läuft was nicht in Ordnung. Zweiter Schritt ist, ja, ich will davon umkehren. Das heißt, ich drehe mich um und meine Nase zeigt jetzt in die richtige Richtung. In dem Moment bin ich noch keinen Schritt gelaufen, nebenbei. Meine Nase zeigt nur in die richtige Richtung und ich hatte vorneweg gesagt, was Gott interessiert ist, die Richtung unserer Nase. Wo sehen wir hin? Sehen wir zu unserem Herrn und Heiland, von dem uns Hilfe kommt, wie es aufgeschrieben ist. Und dann, in der Tat, reicht das wohl offensichtlich nicht. Weil dort endet der Satz nicht, sondern es steht, tu die ersten Werke. Nun wissen wir schon, dass mit dem ersten, da steht übrigens genau das gleiche Wort wieder, was ich vorhin hier aus der Strongs-Übersetzung raus hatte, dieses Broten, also tue die wichtigsten Werke. Und da steht übrigens wirklich Werke, da habe ich nochmal geguckt, dachte ich, oh, vielleicht meinen sie nicht Werke, vielleicht meint er ja was anderes. Es steht dort in der Tat, danke, es steht dort in der Tat das Wort, ja, Erga steht dort im Griechischen, also Ergo. Und die wissen, was Ergotherapie ist, Arbeitstherapie, also da steht wirklich Arbeit, Werke. Tut die erste Arbeit. Interessant, ne? Was heißt das? Ich hatte vorhin, erinnert euch nochmal, als wir so ein bisschen über das Verliebtsein gelästert hatten, wie das so ist und völlig abgehoben und ja, manchmal auch ein bisschen unrealistisch. Ne? Und die meisten von uns, für die das schon ein bisschen länger hin ist und die dann länger mit jemandem zusammen waren, die haben irgendwann mal das Wort, diesen Zustand verliebt sein in Liebe ausgetauscht. Das ist übrigens ganz wichtig. Das ist ein ganz entscheidender Moment in der Beziehung, dass man irgendwann mal das verliebt sein, das heißt, ich mal mir einfach die Welt so, wie sie ist, und ignoriere ganz geflissentlich die Realitäten, dass die mal ersetzt wird durch Liebe. Und Liebe ist was viel tiefer gegründet ist. Das ist viel solider. Das ist was, da habe ich verstanden, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und dass ich an dieser Entscheidung lebe und dass ich für diese Entscheidung auch was tun muss. Ganz praktisch. Oh, ich muss für meine Liebe arbeiten. Hä, nee. Aber wenn ich das nie mache, dann ist die irgendwann mal nicht mehr da. Liebe ist was ganz Solides. Das ist nie was. Das Verliebtsein ist eine Zeit, die irgendwann mal zu Ende ist. Liebe soll sehr, sehr lange gehen. Die Bibel sagt das zumindest. Ne? Da steht irgendwie, dass alles vergehen wird, aber die Liebe bleibt. Steht auch im Korinther 13. Also Liebe ist was, was für einen ganz langen, das hat eine ganz andere Perspektive. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es nicht um, ich gebe jetzt meinen Gefühlen mal Raum und jetzt brenne ich für den Herrn und alles ist gut. Nee, im Allgemeinen sind diese Zustände auch damit verbunden, dass das Thema dafür was tun ganz unterbelichtet ist. Bei Liebe ist das was ganz anderes. Liebe hat einen realistischen Blick auf die Dinge, hat klare Prioritäten gesetzt, hat klare Entscheidungen getroffen und fängt an, auf dem Fundament dieser klaren Entscheidung zu bauen. Und zwar zum Vorteil von vielen. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass ein Unterschied ist, hat wie gesagt, hat vorhin ein bisschen über das Verliebtsein gelästert, so dass die Menschen, die verliebt sind, die nerven so ihre Umwelt ein Stück. Ne, weil die halt, ja. Menschen, die lieben, sind ein Segen für ihre Umwelt. Wenn sie kein Segen für ihre Umwelt sind, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Das ist ein ganz, für mich, ich denke mal, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt biblisch ist, aber ich wage mir das mal zu sagen, dass das auch ein Zeichen ist, wenn ich wirklich Liebe habe, dann merken das nicht nur derjenigen, den ich liebe, sondern das merken die anderen auch. Da strahlt etwas aus und ich kann das jetzt nicht praktisch beweisen, aber ich gehe davon aus, weil Gott lieber, Gott ist lieber. Da kommt ein göttliches Prinzip zum Tragen. Und das muss einfach, wenn wir ein göttliches Prinzip in uns tragen und wenn wir den Maßstab der Bibel in unserem Leben aufrichten, der da nicht verliebt sein heißt, sondern Liebe heißt, dass das Auswirkungen hat geistlich auf unsere Umgebung. Also was anderes ist für mich nicht vorstellbar. Das muss Auswirkungen haben. Wenn aus dem Verliebtsein, aus diesem mal schnell und jetzt ist alles nur noch das, das solide geworden ist. Liebe. Da kommt dann Treue eine Rolle. Da kommt Verbindlichkeit, kommt da plötzlich ins Spiel. Tag ein, Tag aus. In der Ehe, bis der Tod uns scheidet. Die Liebe, die wir zu Gott haben, wird sogar den Punkt noch überwinden. Das finde ich faszinierend. Alles, was wir dort investieren, wird diesen einen Punkt, wo alles weg ist, noch überwinden. Die ist dann auch immer noch da. Das ist eine der Dinge, die wir hinübertragen. Und das ist was Solides. Und das braucht, damit Liebe wachsen kann, ja, da sind auch Werke dazu notwendig. Die Liebe kriege ich umsonst. Aber ich muss damit was tun. So, und die Liebe zu Gott muss ich auch, damit Liebe wird, damit es ein solides Fundament wird, muss ich was tun. Und das machen wir alle. Das machen wir alle intuitiv. Das heißt, ich muss Zeit im Wort verbringen. Ich muss Zeit mit dem verbringen, den ich liebe. Das will ich auch im Allgemeinen. Aber manchmal kommt noch mal so ein Anflug, wo halt irgendwas anderes daherkommt und sagt, das geht jetzt nicht. Und dann ist wieder der Moment, Moment mal, ich habe mich entschieden, das ist meine erste Liebe, das ist der Ehrenplatz. Und das mache ich jetzt und das andere lasse ich. Ganz praktisch. Ja, wenn wir den Herrn wirklich mit tiefem Herzen lieben, dann ist es uns ein tiefstes Bedürfnis, jeden Morgen Zeit mit ihm zu verbringen. Soll ich jetzt mal fragen, wer das jeden Morgen als tiefes Bedürfnis spürt und wer das noch nie erlebt hat, dass man sagt, oh nee, heute, ich habe gerade so viel zu tun und ja und überhaupt. Ich frage lieber nee. Na, wisst ihr, was ich meine? Und das ist der Moment, wo es spannend wird. Das ist der Moment, wo es spannend wird. Weil dann kommt eine der Dinge, dieser vielen anderen Dinge, die plötzlich auch erscheinen und auf diesen Ehrenplatz wollen. Und ja, es kann schon mal passieren, dass man sagt, oh, ich muss jetzt los, weil ich muss auf Arbeit, ich habe es verschlafen, also ich kann jetzt keine stille Zeit machen. Das ist auch in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, aber da geht's Leben weiter. Aber wenn permanent an solchen Stellen plötzlich andere Dinge hochkommen und sich das einschleift, dann sind wir genau im roten Bereich. Und damit das nicht passiert, damit wir nicht erst Feuerwehr spielen, wenn es lichterloh brennt, deswegen gilt es eben auch Werke zu tun. Und diese ersten Werke sind schlicht und ergreifend Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Die Versammlung zu besuchen, so simpel ist das. Gemeinschaft mit anderen zu haben, die auch den gleichen Weg gehen, die auch den gleichen unbändigen Willen haben, dem Herrn nachzufolgen und ihn zu lieben. Das sind die ersten Werke. Keiner redet hier über Aufbaustunden in irgendeiner Gartenanlage. Das sind nicht die ersten Werke. Das sind auch Werke, die mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Das will Gott auch nicht unbedingt. Das ist nicht das, was ihn glücklich macht. Wo Gott sich wirklich drüber freut, also wo die Liebe auch erwidert wird, ist, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Irgendwie normal, ne? Und genau das steht auch hier. Wir tun Buße und sagen, nee, das war falsch. Wir haben tatsächlich andere auf diesen Stuhl gelassen und diese anderen Dinge, die auf diesen Stuhl wollen, haben die unangenehme Eigenschaft, wie gesagt, das mal kurz anzutesten und dann immer mehr und immer frescher und immer, ja, immer kecker, Gott von diesem Ehrenplatz runterzustoßen. Und davon kehrt man um. Also nicht zurück, sondern um. Und dann tut man das wieder, was das stärkt. Also das, glaube ich, steht in dieser Stelle der Offenbarung. Das nochmal zusammenzufassen. Es gibt das Sendschreiben der Gemeinde nach Ephesus. Und wir tun gut dran, aus einer Reihe von Gründen, das auch mal sehr auf uns als Gemeinde und damit letztlich nicht auf die Gemeinde da oben, sondern auf jeden von uns selber anzuwenden. Und lest das mal so, als ob das ist, was das Sendschreiben des Geistes an dich persönlich ist. Gar nicht so ganz schlecht. Wenn das wirklich so ist, dass verschiedenste Menschen, die echt geistgeleitet sind, hierher kommen und sagen, das ist eine Message, die an eure Gemeinde geht, tun wir gut dran, das ernst zu nehmen. Und das mal ganz auf uns persönlich, also nicht auf die anderen, uns persönlich zu nehmen, sagen, Moment mal, was will mir Gott hier sagen? Und was Gott als allererstes erstmal sagt, ist, hey, ist gut, ist top, was ihr macht. Ausharren, vieles getragen meines Namens willen. Ihr als Gemeinde, ihr seid auf einem guten Weg. Das ist gut. Und es werden noch große Dinge kommen. Das ist das Erste, was er sagt. Das bitte nie vergessen. Und das Zweite, was er sagt, ist, das sozusagen der Vertrag lautet, ich habe den Ehrenplatz. Oder, mal ganz alttestamentlich ausgesprochen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter, Dinge auf dem Ehrenplatz haben, außer mich. Das ist ein Punkt, wo Gott nicht zur Verhandlung bereit ist. Das ist ein Punkt, also klar und deutlich, das war die erste Ansage, die er an sein Volk gemacht hat, war, ich bin der Herr und niemand anders. Ende der Durchsage. Da gibt es nichts zu verhandeln, hier werde ich dir keinen Schritt entgegenkommen, hier werden wir nie gegen irgendwas anderes tauschen, das steht da und nichts anderes. So. Und was ich gegen dich habe, ist, dass ihr erlaubt habt, du erlaubt hast, für wen das zutrifft, da andere Dinge an die erste Stelle zu setzen. Komplett, die dann richtig zum Gott werden, den man anbetet, wo der man nur noch da ist, für den man ständig redet, wenn irgendwas ist. Das ist auch so ein guter Punkt, wo man erkennt, was bei jemandem auf dem Herzen, auf dem Ehrenplatz ist, das ist das, wovon Menschen reden. Zu Geburtstagen und überall. Wenn immer das eine Thema ist, meine Modelleisenbahn, und da war ich wieder dort, dann kannst du wissen, was dort auf dem ersten Platz steht. Genau das. Wenn wir uns treffen, wir reden sehr, sehr häufig über Dinge, die in der Gemeinde ablaufen. Ich halte das für ein gutes Zeichen. Schon wieder Gemeinde. Nee, aber das ist das, wo unser Herz ist. So ist es nun mal. Und dessen geht der Mund über, das steht auch in der Bibel. Und deswegen, das ist ein gutes Zeichen, da kann man testen, was möchte ich anderen als allererstes weitergeben, wenn man mal so beim Bier sitzt. Oder beim Wein, oder bei was auch immer. Das ist mein Erstes. Und wenn das nicht mehr das ist, was es sein soll, was Gott gesagt hat, was er sein will, dann folgt die Anweisung in Vers 5. Mach dir das gewiss, sei mal ehrlich zu dir, dass es so ist, erstens. Zweitens, kehre davon um. Und drittens, tu die Werke, die notwendig sind, damit es so wieder wird. Die wichtigen Werke. Nicht die ersten, nicht die, die wir als allererstes gemacht haben. Also so, vorhin hat mir einer gesagt, man soll mal mit dem Joke enden. Mit dem Joke beginnt, mit dem Joke enden. Wenn ich mir vorstelle, was war mein allererstes Werk, was ich nach meiner Taufe gemacht hat, ich habe mich umgezogen. Ne? Also nicht die allerersten Werke, das ist Blödsinn. Nicht das, was man als allererstes gemacht hat, sondern was das Wichtigste ist. Und das Wichtigste war nicht das Umziehen, sondern das Wichtigste ist, dass ich danach Zeit mit dem Herrn verbringe. Und, so als kleiner Nebenkriegsschauplatz, denk mal dran, zurück ist nicht das, was Gott will. Dass wir denken, dass Gott uns zurückschickt an irgendwas, liegt darin, dass wir unser ganzes Leben in einem viel kleineren Rahmen sehen, durch ein viel kleineres Fenster sehen. Gott sieht unser Leben durch ein viel größeres Fenster. Und er interessiert sich nicht so sehr für das kleine Stück, wo wir nicht mehr dort sind, wo wir mal waren. Der interessiert sich viel mehr für das, was wir noch kriegen können. Ganz da oben, was noch kommen wird. Das ist für ihn viel spannender. Und wenn wir nur 10% von dem bekommen, was wir noch gar nicht wissen, was es ist, zu dem, wo wir jetzt geistig sind, sind wir so weit mehr, wie das, wo wir uns irgendwie mal vorstellen können, wo wir geistig mal gebrannt haben, lohnt sich, nach vorn zu schauen. Weil das ist unser Gott. Er schaut nicht auf das, was in der Vergangenheit gewesen ist, sondern schaut auf das, was nach vorn kommt. Und ich, als ich das so die Stelle im Jesaja vorhin gelesen habe, da steht ein kleiner Hinweis, das wäre schon zum Schluss, ich lese nochmal vor, das war diese Jesaja 43 Stelle. Na, denkt nicht an das Frühere und das Vergangene, achtet nicht. Das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Erkennt ihr es denn nicht? Also Gott weiß schon, dass wir so ein bisschen Mühe haben, noch zu sehen, was vor uns liegt. Der sieht es nämlich schon. Und sagt, Mann, Leute, ihr seid so blind. Wenn ihr das sehen würdet, seht ihr es denn nicht? Das, da kann man so richtig das Herz des Vaters sehen. Sagt, Mann, da ist so viel da. Seht ihr es denn nicht? Das steht so da. Ich habe so viel Wüste, Ströme in der Einöde. Ich habe so viel, was ich euch geben will. Und wo ihr trocken seid, ich bin da, die Wasserkannen sind schon da, ich will sie doch nur auskippen. Haltet mal auf, immer zurückzugucken. Schaut nach vorn für das, was kommt. Das ist das Vaterherz. Nie zurück, sondern nach vorn. Ja, und das, denke ich, ist die Nachricht, die über Apostelgeschichte 2 an uns gerichtet worden ist. Und jetzt gebe ich zum Frank.
Ja, Christian hat mir das schon angedeutet. Ich sage, was zu sagen ist. Und du sagst dann, warte, mach, das habe ich schon gedacht, Christian. Ja. Und wir wollen wirklich darauf eine Antwort geben. Und das muss jetzt nicht lang sein und das muss nicht theatralisch sein, aber es gibt ein was es sein soll. Es soll ehrlich sein. Das ist das Wichtige. Also rein zum Praktischen, Richard, hilfst du uns nochmal am Piano ein bisschen, dass wir vielleicht ein bisschen Untermalung haben, wenn wir nochmal beten. Und ich möchte alle die, die sagen, ja, das hat mich in der Tat angesprochen. Also mir war es absolut hilfreich, wie der Christian das gesagt hat, Moment, mir im Urtext steht, die wichtigsten Werke. Also das ist wirklich eine ganz große Sache, weil ich habe so ein bisschen gedacht, der Witz geht in diese Richtung, die ersten Werke. Die ersten Werke müssen wir uns wieder in deinem Keller treffen, mal checken, ne? Passen wir gar nicht mehr alle nein. Darum geht's nicht, die wichtigsten Werke. Und da gibt's Dinge, die praktisch, aber auch die zwischenmenschlich, die wir getan haben. Es war uns das Wichtigste, wenn es eine Zwistigkeit gab, dass wir als allererstes, war das Wichtigste, Versöhnung. Wenn wir eine Lauheit hatten, war das Wichtigste, wieder ranzukommen. Wenn wir gesagt haben, wir haben ein gemeinsames Problem als Gemeinde, war es das Wichtigste, dass wir zusammen gebetet haben. Wenn wir nicht wussten, was Gott von uns will, was wir tun und was wir lassen sollen, war das das Wichtigste, dass wir uns getroffen haben, um den Willen Gottes rauszukriegen. Das war es das Wichtigste. Und ich muss sagen, gut, wir waren damals weniger, aber trotzdem, wir waren vollständig. Wenn wir nicht wussten, was Gott von uns will, waren wir vollständig. Dann waren wir alle da und zumindest von jedem Ehepaar einer. Weil wir gesagt haben, da ist mindestens in jeder Familie eine Info da, wie hat Gott geredet. Das war uns das Wichtigste. Und eine andere Stelle, die das noch belegt, Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann kommt sogar noch Versprechung, was ihr dann noch braucht, das werde ich euch alles andere auch noch hinzufügen. Habt keine Angst. Es ist nicht so schlimm, ihr werdet nicht zu kurz kommen. Und ihr werdet nicht irgendwie dann schweißtriefend und auf den Boden kriechend alles fürs Reich Gottes gegeben haben und selber euch nur noch unzufrieden fühlen. Nein, nein. Gott hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann werde ich auch dafür danach trachten, dass ihr das alles habt. Und eine Warnung, als mein Blick so in diese, ich habe diese Matthäus-Stelle aufgeschlagen, weil ich dachte, das passt noch ganz gut dann, diese Bibelstelle. Und dann fiel mein Blick so über so ein paar Stellen, die ich in meiner Bibel unterstrichen habe. Und dann kam, als wenn Gott noch so eine Warnung ausspricht. Und ein paar Stellen später in Matthäus 7,21 heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also Christian hat das gesagt, es geht hier nicht um die großen Geschichten, dass du aufhörst Bibel zu lesen, jetzt anfängst Koran zu lesen oder so, die großen Sünden, wo du sagst, ich bin ganz weit weg von Gott. Es geht um die Sache Etikette nach außen, alles klar nach außen, ich sing mit. Und innerlich, da gibst du einige Sachen, wo wir einfach nicht mehr ranrühren, wo wir die Prioritäten nicht, wo wir nicht uns demütigen, wo wir nicht auf Leute zugehen, wo wir Dinge eben nicht anfassen, wo wir Dinge umgehen und so weiter. Umgehen. Ne? Das sind die Dinge, wo Gott sagt, tu die wichtigsten Werke, weil das ist auch die wichtigste Liebe. Und eigentlich, bevor ich das dann hinten ansetze, setze ich jetzt hier noch ran, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, dass wir uns am Mittwoch als Gemeinde zum Beten treffen müssen. Unbedingt. Denn wir haben ein massives Problem. Wir haben in der Gemeinde zurzeit ein massives Problem. Und es ist fahrlässig für jeden, der sagt, an diesem Gebet beteilige ich mich nicht. Und es geht nicht darum, Christian hat es gesagt, wenn du Mittagsschicht hast, hast du Mittagsschicht. Oder so. Das geht nicht um die Leute, was denn, warum hast du nicht eine Schicht getauscht? Es geht um die Leute, die kommen könnten, aber nicht kommen. Und das ist wichtig für uns, wenn wir wirklich eine Gemeinde sein soll, die zuerst nach dem Reich Gottes trachtet. Und wir haben uns als Leitung jetzt schon mehrfach getroffen und wir wollen einige Dinge auch am Mittwoch, das wollen wir, haben uns entschieden, dass wir es nicht im Gottesdienst machen wollen. Wir wollen einige Dinge auch nochmal aufzeigen, dass wir es mit dem Geist von Isabel und mit dem Geist von Ahab zu tun haben, massiv unter uns. Und wir wollen darüber ein bisschen lernen, dass da uns gemeinsam die Augen aufgehen, das, was wir zumindest so weit das weitergeben, was wir als Leitung schon erkannt haben. Wir sind immer so weit und wir können nur so weit gehen, wie Gott uns das offenbart. Und das, was uns Gott offenbart hat, das wollen wir der ganzen Gemeinde weitergeben. Wollen das lehrmäßig unterstreichen, was es geht. Wollen warnen, die Warnung weitergeben, die wir von Gott bekommen haben. Und wollen dann das machen, wenn wir merken, dort sind Dinge schiefgelaufen, dann wollen wir umkehren. Nicht zurückgehen, sondern umkehren. Und deswegen nochmal eine dringende Einladung. Wir müssen jetzt da dranbleiben, weil es sind dort Dinge, wo Gott nicht mehr die Nummer eins war, haben sich andere auf den Ehrenplatz gesetzt, andere Dinge, und die haben eine immense Kraft. Die sind nicht untätig. Das sind Dinge, die am Ende zielen, darauf hinzielen, dass du zwar vielleicht noch lange Jahre Herr, Herr sagst, aber wo Jesus sagt, das sind nicht mehr die, die eigentlich meinen Willen tun. Und deswegen ist es wichtig uns, dass wir jetzt darauf reagieren, dass wir nochmal zusammen beten. Andi, okay, dann füg noch was an, bevor wir ins Gebet einstellen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, weil ich warte auf den Moment schon jetzt mehrere Jahre, auf die Predigt. Und ich glaube, jetzt einfach dazu sagen zu können, es gibt einen Unterschied zwischen müssen. Müssen ist passiv. Also da mache ich immer das, was auf mich zukommt und wo ich reagieren muss. Aber wenn ich sage, ich will, also ich will dem Herrn die Ehre geben oder ich will ihm den Ehrenplatz geben, dann ist das aktiv und dann mache ich das von ganzem Herzen. Und ich glaube, das nehme ich so raus und ich glaube, das ist wichtig, da umzuschalten und ja gewissermaßen umzudenken. Man muss nicht, niemand muss hier zum Gottesdienst kommen, es muss niemand in der Bibel lesen, sondern nachdem wir Jesus kennengelernt haben, sollte es in unserem Herzen die größte Ehre sein, ihm die Ehre zu geben in Form von Zeit, in Form von dem, was wir haben und dem, ja, was wir besitzen. Und ja, ich danke dem Herrn für deinem, oder ich danke auch dir für deinen Mut, denn ich glaube, das war eine wichtige Predigt.
Ja. Ich möchte, dass wir für alle die, die im Herzen getroffen sind und ehrlich dem Herrn eine Antwort geben wollen, dass ich die mit einlade, dass wir zusammen beten, dass wir unseren Willen erklären, dass wir wirklich umkehren wollen und dass wir wieder die wichtigen Dinge tun und wieder die wichtigste, die erste Liebe wirklich in unser Herz fallen lassen und sagen, das ist das, was wir nicht loslassen wollen. Für jeden, der das gerne möchte, dass wir da zusammen beten und vielleicht gibt's, ich werde einige Sachen beten, denke, was mir so auf dem Herzen ist, dass wir da noch ein Stück Zeit haben, wo jeder für sich noch beten kann. Vielleicht läuft da so leichte Musik und als Schluss könnten wir dieses Lied nochmal singen und ja, bitte singt nur die das mit, die das auch wirklich so meinen. Es ist wichtig, weil auch unsere Lieder sind Gebete und sind Ansagen an Gott und da werden wir mal gefragt, du hast mir damals das versprochen, dass du mir den Ehrenplatz gibst. Warum hast du mich damals belogen? Das ist nicht zu unterschätzen. Wir sollten uns der Sache bewusst sein. Das ist kein Spiel, aber Gott ist an unserer Seite und Gott ringt darum, dass wir wieder auf diesen Weg kommen. Okay. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir von Herzen danken. Wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns wirklich ziehst und rufst und uns einfach nicht loslässt. Vater, und du weißt, dass uns diese Sache mit dieser wichtigsten Liebe, diese Sache mit den wichtigsten Werken, dass das wirklich uns schon lange, lange beschäftigen sollte. Und dass das nicht gerade heute jetzt mal aufgebrochen ist und eine neue Idee, sondern dass das etwas ist, wo du schon seit Monaten und vielleicht schon seit Jahren ruhst und uns wieder dorthin haben willst, wo alle Prioritäten stimmen, wo wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und Vater, wir sind wirklich auch traurig darüber, dass wir uns da haben beschwindeln lassen, dass wir uns da haben Dinge rauben lassen, dass wir uns zurückgezogen haben von dir oder untereinander, dass Dinge nicht mehr so sind, wie sie, wie du sie uns geboten hast. Vergib uns all das, wo wir nicht gekämpft haben, dass du den Ehrenplatz behältst. Vergib das, wo wir lau waren. Vergib auch, wo wir beleidigt waren. Vergib da, wo Verletzungen sind oder Enttäuschungen. Vater, ich bete, dass wir dir eine Antwort geben als Gemeinde.